Und dieses war der siebte Streich. Eintracht Braunschweig kassiert in einem wirklich guten Spiel gegen Holstein Kiel die nächste rote Karte. Wir klären mal auf, warum das für uns eine absolute Frechheit ist. Wir sprechen über die Youngster in Eintrachts Mittelfeld und überlegen, ob die beide eigentlich genauso viel auf die Waage bringen wie ein Bein von Sebastian Polter. Und dann haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch. Viel Spaß.
Wie kann man da bitte rot geben? Dieser Frage und vielen weiteren gehen wir heute in der Folge Studio Blau-Gelb auf den Grund. Aber Tobi, was sagst du denn zu dieser ja wirklich strittigen Szene rund um Lukas Frenkert?
Also nach deiner enthusiastischen Anmoderation freue ich mich jetzt einfach gleich mal auf den kleinen Rant-Rücker hier. Mhm. Die rote Karte, die hat natürlich alles irgendwie überschattet an diesem eigentlich sehr, sehr schönen Spiel. Muss ich sagen. Und ich kann Lukas Frenkerts verwirrtes Gesicht
ja
im Anschluss an diese Szene doch durchaus gut verstehen. Und ich kann übrigens auch Benjamin Kessel gut verstehen, der danach in der Halbzeit beziehungsweise beim Halbzeitpfiff schon auf dem Platz stand und ich schätze mal dem Schiedsrichter nicht gerade einen schönen zweiten Advent gewünscht hat. Ich glaube, da ist was anderes passiert.
Nee, auch die Situation war ja so ein bisschen fragwürdig, weil Kessel kommt ja auf den Schiedsrichter zu und war noch nicht mal so richtig im Gespräch. Da zückte der schon die gelbe Karte.
Ja, ja. Aber man hat ihm aber auch angesehen, dass er gerade den Werner-Lorand-Modus aktiviert.
Ich glaube, das war eher so eine kleine Schutzreaktion. Ne?
Ja, aber war gut, finde ich in Ordnung. Mhm. Also ganz ehrlich, finde ich wirklich in Ordnung, wenn dann die Clubverantwortlichen da auch mal ihre Spieler in Schutz nehmen und da auch mal eine Ansage machen, also zu der Szene. Also für mich rote Karte zu hart. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Der Kieler Angreifer macht das clever, der als Frenker zu Grätsche ansetzt, spitzelt er oder schießt er den Ball ja eigentlich weg. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob er den noch bekommen hätte, wenn die Grätsche nicht passiert wäre oder er drüber gesprungen wäre.
Erin Canya-Dimci hätte ihn vielleicht bekommen.
Da habe ich gestern auch wieder, ein paar Mal gedacht, okay, wenn der auf dich zuläuft, da geht dir auch der Stift. Aber egal, anderes Thema. Dann fädelt der Kieler auch ein Stück weit ein, er tritt ihm auf den Oberschenkel und nimmt das natürlich dankend an, was man aber wiederum verstehen kann als Angreifer, hätte ich auch so gemacht, wenn der da so runtergeht. Aber dann gab es ja in der Peripherie dieser Szene auch noch ein paar Aktionen, die man vorher einfach hätte abpfeifen können. Also ich meine, ja, Dimci, den hatten wir gerade schon, der wird im Angriff da umgetackelt. Ich finde sowieso, das ist übrigens eine Sache, die ich sehr fragwürdig finde, was die Stürmer da in den Duellen, wenn sie mit dem Rücken zum Tor stehen und auf lange Bälle warten, was die da einstecken müssen. Und wehe, sie wehren sich aber mal. Und in der Mitte, der letzte Mann gewesen wäre, Patrick Nkoa, kam gar nicht dazu, in Position zu laufen, weil ihm der andere Kieler Stürmer von hinten in die Beine latschen. Das passiert auch müh vor dieser Frenkert-Grätsche. Also auch das hätte man durchaus abpfeifen können. Und selbst wenn du das nicht machst, ist es für mich eine gelbe Karte.
Ja.
Und dann ist gut. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall eine zu harte Entscheidung.
Ich finde, diese Szene hat so viele Ebenen. Du hast schon das Yadimchi-Foul angesprochen. Du hast das Foul gegen Koa angesprochen. Dann war die Situation ja auch irgendwie so ein bisschen seitlich am 16er. Mhm. Es war noch relativ weit weg vom Tor. Frenkert war niemals letzter Mann. Ja, ein Koa hätte eingreifen können, wenn er noch auf den Beinen gewesen wäre. Ein Kevin Ehlers lief da noch rum, Max Marie lief da noch rum, Mehmet Aydin lief da noch rum. Das Foul war nicht so hart, dass man da zwangsläufig gleich rot zücken muss. Und Erik Weißbach hat ja sofort seine Hand an seiner Arschtasche gehabt, was ich auch nicht ganz verstehe. Mhm. Und dann guckt er es sich halt nicht an. Und gerade wenn man diese Dramaturgie mit diesen vielen kleinen Einzelmomenten sieht, finde ich, ist da der Moment gekommen, ja, dass er an den Bildschirm gehen muss, dass er einen Hinweis kriegen muss. Und dann kann er ja am Ende immer noch sagen, ja gut, dann bleibe ich bei meiner Entscheidung bei Rot, aber warum sichert er sich nicht ab?
Ja. Das stimmt, die Ebene, gut, dass du die noch aufmachst, weil ich meine, die haben so viele Spielunterbrechungen, die gucken sich da jeden Mist an und in solchen Szenen dann eben nicht. Plus, das ist, der hat halt, wie gesagt, selbst wenn der Stürmer den Ball noch kriegt, hat er so einen spitzen Winkel, wenn er von da aufs Tor schießt, dann fängt RTH den wahrscheinlich mit der Mütze.
Du sagst es ja auch, der macht sich die Szene ja vorher schon selber kaputt, indem er den Ball eigentlich ins Ausschießt.
Ja, genau, das macht er ja, weil er das Foul annehmen will. Also er schießt den Ball noch schnell weg, damit Frenker keine Chance mehr hat, ranzukommen, und dann fädelt er ein. Und du sagst es gerade, es war jetzt auch kein grobes Foul, es ist nicht so, dass er ihm in die Beine springt oder sowas. Ich habe übrigens von der Tribüne erst gedacht, okay, er packt die Grätsche, er kommt ran. Wie gesagt, der Stürmer macht's dann auch clever. Und diese VAR-Nummer, ja, die Frage haben wir uns dann auch alle gestellt, auf der Pressetribüne, genauso wie wir, als die Hand Richtung Arschtasche ging, wie du es gerade so schön sagtest, gingen bei uns die Hände vors Gesicht, weil man dann natürlich schon weiß, was passiert. Und dann können wir uns vielleicht diese Video Assistant Referee Nummer irgendwann auch sparen, wenn dann solche Szenen eben nicht angeschaut werden, aber es Abseits gibt, weil der eine vergessen hat, sich die Fußnägel zu schneiden. Finde ich dann doch ein bisschen schwierig.
Und dann kommt ja sogar noch dazu, dass Frenkert den ja gar nicht mit seinem Tackling-Bein trifft, sondern
der springt ihm aufs
das
Knie
nachgezogene
dann.
Bein, und da landet der Kieler dann drauf, und dann, ja, ist es von mir aus gelb, ist es ein Freistoß, aber mehr halt nicht, ne?
Ja, aber jetzt haben wir das ich weiß gar nicht, wie gibt's noch einen Verteidiger? Eine Chor hat noch kein Rot gesehen, ne? Sonst haben wir, glaube ich, das Abwehr-Sperren-Bingo schon voll.
Ja, vielleicht wollte er in der Kabine einfach auch nicht der Outsider
sein. Ja, meinst du? Mhm. Meinst du, er wurde gemobbt? Das kann natürlich sein.
Hier, geh mal weg, du hast noch
das
keine
Rot. Vor allem so einem wie Elas, der schon zwei hat. Mhm. Der hat da bestimmt richtig, richtig Druck gemacht. Das kann natürlich sein. Nee, Spaß beiseite. Also, um das abzukürzen oder nochmal zusammenzufassen, für mich eine eindeutig zu harte Entscheidung. Und jetzt musst du halt wieder umbauen, ne? Und du hast jetzt in den vergangenen Spielen gesehen, wie wichtig Lukas Frenkert ist und was der für einen Impact hat auf die Verteidigung nach seiner Verletzung, als er wieder da war, wirklich sehr, sehr gute Auftritte gehabt. Die Eintracht war hinten insgesamt stabiler. Ja, und jetzt musst du zumindest ein Spiel Minimum verzichten. Jetzt, wir nehmen hier auf Montagvormittag, noch ist das, Lars hat es vorhin Diagnose genannt, also das Urteil des DFB-Sportsgerichts über die Länge der Sperre ist noch nicht raus.
Ja, und am Ende kommt dann wieder so ein Urteil mit Symbolcharakter, das ist die Mannschaft mit den vielen Platzverweisen, setzt jetzt erstmal zwei Spiele aus oder so. Ja, was das alles nach sich zieht, der fehlt auf jeden Fall in Dresden, fehlt vielleicht gegen Schalke, und Eintracht muss wieder umbauen, kann sich in der Situation dann aber glücklich schätzen, dass ein Patrick Nkoa auf einem sehr guten Weg ist und auch Kevin Elas sich so stabilisiert hat in dieser Saison.
Auf jeden Fall. Also noch mal kurz abschließend dazu, auf der Pressetribüne vernahm man von jemandem aus dem Eintracht-Umfeld, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, den Satz, die wollen uns nicht in der Liga haben. Auch interessant, aber ja, du sagst es gerade, das hat sich stabilisiert. Kevin Elas macht einen soliden Job seit Wochen. Patrick Nkoa ist in der zweiten Liga angekommen. Über den haben wir vergangene Woche hier auch lang und breit gesprochen. Sehr, sehr erfreulich. Freut mich für ihn auch aufgrund der persönlichen Geschichte. Aber einen musste halt wieder ersetzen.
Genau, jetzt kam Luis Breuning rein. Wie würdest du denn die Lücke füllen? Sven Köhler übrigens krank gewesen.
Sven Köhler war krank, ja. Genau. Ist jetzt die Frage. Musste ich natürlich auch ein bisschen auf den Gegner gucken. Ich finde, bei Luis Breuning, der hat dann schon so gegen den Ball, hat er seine Aktion, wo er dann auch mal einen wichtigen Ballgewinn generiert. Man merkt aber ihm auch hier und da noch die Unsicherheit an. Und gerade mit Ball ist natürlich Sven Köhler die deutlich, deutlich sicherere Variante, jemand, der von hinten auch das Spiel ankurbeln kann. Da muss Luis Breuning doch noch einige Schritte machen, bis er auf dem Level ist oder bis er da überhaupt wirklich eine Rolle spielen kann.
Genau, Thema Abseitslinie.
Ne? Ja, genau. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Sven Köhler werden wird.
Ja, wobei der wurde dann halt auch reingeschmissen zur Pause. Ist, glaube ich, nicht leicht, in so ein Spiel zu kommen. Nein, und es war sicherlich auch nicht leicht für ihn nach so vielen Wochen ohne große Momente auf dem Platz.
Ich finde auch nicht, dass er es schlecht gemacht hat. Also, wie gesagt, er hatte schon so seine Aktion auch gegen den Ball. Ist eben die Frage, worauf du dann von Beginn an setzt, jetzt bei einem wirklich wichtigen Spiel in Dresden am kommenden Freitag. Ja. In einer Liga, die sowas von eng ist.
Die ist sowas von eng. Ich habe es mir aufgeschrieben, Platz 14.
Ah, hier wieder Zettel, Ewald. Hier, guck dir das an. Die Dinger können wir mal verlosen. Hier, deine Zettel.
Platz 14, 14 Punkte. 3 Punkte sind es nur zu Platz 12, aber eben auch nur einer zu Platz 18.
Ja, so ist es. Enges Höschen,
wie man sagen würde. Es ist trügerisch, ne? Du hast jetzt gegen Kaiserslautern verdient gewonnen, hättest es auch gegen Holstein Kiel verdient gehabt zu gewinnen, hast dich aber eben nicht belohnt. Und dann kommt jetzt so ein schweres Auswärtsspiel bei Dynamo mit dieser, ja, ich würde sagen, für Auswärtsteams nicht ganz so angenehmen Kulisse. Danach kommt Schalke nach Braunschweig.
Spitzenreiter. So, ja. Und die werden auch dann auf jeden Fall noch Spitzenreiter sein.
Wenn du Pech hast, sieht es vor Weihnachten wieder düster aus. Wollen wir aber nicht hoffen und glauben wir auch nicht angesichts der momentanen Form dieser Mannschaft.
Also ja, genau. Das Spiel gegen Kiel war wirklich gut. Also du hast gesehen, dass sie, das hatten wir nach dem Lautern-Spiel auch schon gesagt, ich finde die Strafraumbesetzung viel besser. Sie trauen sich in der Offensive viel mehr zu. Suchen auch viel, viel, viel stärker den Abschluss, als das noch in den Wochen vorher der Fall gewesen ist. Es ist ein spielerischer Max Marie, möchte ich da hervorheben, der, glaube ich, zwei, drei, vier Konter einleitet mit überragenden Pässen, wo er meistens dann wirklich Chris Conte, der auch ein super Spiel gemacht hat, auf die Reise schickt. Du hast auch gesehen, dass das Publikum das spürt, dass sie sowohl kämpfen als auch versuchen, Tore zu machen und auch spielerisch etwas bieten. Also in dieser Form, wenn sie wirklich so auftreten, können wir, glaube ich, die eine oder andere Sorge schon ein bisschen nach hinten schieben, auch wenn natürlich das nicht heißt, dass jetzt alles toll ist, um Gottes Willen. Aber sie haben jetzt in den vergangenen Wochen doch einen riesigen Schritt gemacht und das gilt es halt zu halten. Das ist eben das Entscheidende. Es bringt dir natürlich nichts, wenn du nur alle 4 Wochen mal so ein Spiel ablieferst. Aber wenn sie das schaffen, dann habe ich jetzt auch vor Dresden keine Angst, ehrlich gesagt. Ja. Auch wenn du jetzt hinten wieder umbauen musst. Und auch wenn die Tabelle enger ist, als es, weiß ich nicht, auf Samstagabend auf dem Weihnachtsmarkt. So, das kann gut und das kann schlecht sein.
Gut. Mittelfeld, du hast es schon angesprochen mit Max Marie, der hat da zusammen mit Sidney Rebiger gespielt. Beide zusammen von der Körpermasse ungefähr ein Sven Köhler.
oder ein Bein von Polti.
Lass den Polti mal hören.
Wieso? Der hat halt muskulöse Beine, der Mann.
Ja, aber die beiden Jungs, ich fand, die haben das gut gemacht. Und auch ein Sid Rebiger, der seinen ersten Startelf-Einsatz seit Schalke, erster Spieltag, Saison 20.
Wahnsinn.
24, 25,
ja.
So.
Ja.
Gemacht hat. Fand ich gut gemacht, hatte ein paar gute Verlagerungen, hat vorm Strafraum ein ums andere Mal nicht die ganz richtige Entscheidung getroffen, würde ich sagen. Aber es war schon beachtlich. Ist zur Halbzeit der Spieler gewesen, der am meisten gelaufen ist. Super spielintelligent. Vor der eigenen Box ein paar Sachen gut geklärt. Und darauf lässt sich aufbauen. Hoffentlich bleibt der Junge fit. Dann haben wir in der Rückrunde ganz viel Freude an dem.
Ja, es ist schon beachtlich, gerade mit so einem jungen Mittelfeld. Also einer 20, einer 21, das ist schon Wahnsinn. Es ist wirklich unglaublich, den sehen wir ja wirklich jetzt das erste Mal hoffentlich richtig fit, den Burschen, und was er für Potenzial mitbringt. Heiner Backhaus hatte das vor der Partie nochmal betont. Man sieht es auch immer mal wieder, wenn man ihm dann mal zuschaut, auch im Training, was der Bursche Kamir Wara hier und da ein bisschen zu verspielt. Du hast es gerade gesagt, vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung getroffen vorne. Da war dann auch für mich ein bisschen viel Hackespitze 1, 2, 3 dabei in der einen oder anderen Szene. Die Verlagerung hat er für mein Empfinden auch ein, zwei Mal verpasst. Und er verteidigt halt den Flankengeber nicht konsequent vor dem Ausgleich. Das klingt jetzt nach sehr, sehr harscher Kritik. So soll das aber gar nicht gemeint sein. Also der macht sein erstes Spiel seit Ewigkeiten. Du siehst, was der für ein Potenzial mitbringt. Der rennt unheimlich viel. Er wurde dann geopfert, weil Heiner Backhaus umstellen musste oder wechseln musste wegen der roten Karte. Und ich glaube, da können wir uns noch auf sehr, sehr viel mehr freuen, weil der Bursche echt eine Menge Potenzial mitbringt. Und Max Marie habe ich gerade schon angerissen. Bei dem finde ich es unglaublich, was der mittlerweile für ein Selbstvertrauen hat. Mit was für einer Selbstverständlichkeit der da im Mittelfeld auftritt als 21-Jähriger, hat auch gegen den Ball den einen oder anderen abgeräumt, hat ein wirklich feines Füßchen. Also die beiden, wenn die sich ein bisschen einspielen und fit bleiben, dann können wir uns da auf einiges freuen. Und du musst ja bedenken, dass so einer wie Lino Tempelmann noch fehlt. Also wenn sowas dann mal greift und das alles funktioniert und dann alle fit sind, dann kannst du wirklich im Mittelfeld auch mal ein bisschen puzzeln. Und wie geil wäre das denn? Also das hatten wir hier einfach schon ewig nicht mehr.
Ist schon verrückt, wie viele Leute gestern schon wieder ausgefallen sind.
Mhm. Ja, Leon, du hast noch Flick, du hast noch Köhler, die hast du ja auch noch.
Ja, also. Du hast Leon Belbel und Fabio Di Michele Sanchez, also deine komplette linke Seite war wieder weg. Dann hat ein Mehmet Aydin da gespielt, der ja zu Ehren seines neugeborenen Kindes noch den Elfmeter reingeschweißt hat, hat er sehr solide gemacht. Ich fand, die linke Abwehrseite oder die linke Schiene war jetzt nicht seine Paradeposition, da hast du schon gemerkt.
Kennt er nicht so. Obwohl
es nur auf der anderen Seite stattfand, er wusste nicht so richtig, wann soll ich raus, wann soll ich durchstarten. Defensiv mit dem falschen Fuß war jetzt auch nicht alles super, aber auch der hat sich ja reingeschmissen. Jetzt hoffen wir halt, dass in Richtung Dresden, und es ist ja wirklich nur eine ganz kurze Zeit, da auf links sich wieder was tut, verbessert und der ein oder andere Spieler da zurückkehren kann.
Und dass man mit Aldi noch ein bisschen Schlaf kriegt. Mit dem Neugeborenen. Ich kenne das, Lars. Du kennst das noch nicht, Lars. Das ist Wahnsinn. Und an der Stelle auch schöne Grüße und herzlichen Glückwunsch und alles Gute an die junge Familie. Ja, aber bleibt zu hoffen, dass sich da ein bisschen was tut. Ich meine, bei Leon Belbel müssen wir jetzt mal abwarten. Der sollte eigentlich in der Startelf stehen. Hat sich beim Aufwärmen verletzt. Chris Conte hat das aber auch sehr ordentlich gemacht.
Ja, ein super Spiel.
Also wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Der hat ja mit seinem Verteidiger da teilweise gemacht, was er wollte. Einmal wollte er ihn noch tunneln, das hat nicht geklappt. Nur die letzte
Konsequenz. Das war dann so einer zu viel.
Ja, das war dann der eine zu viel. Aber ja, nur die letzte Konsequenz hat halt gefehlt. Schön wäre, wenn er dann noch ein Tor macht oder dann den entscheidenden Assist gibt. Das hat leider nicht funktioniert. Aber wie der sich gesteigert hat im Vergleich zur vergangenen Saison, wie viel sicherer er ist, wie viel stabiler er auch mit dem Ball ist und in seinen 1-gegen-1-Situationen, das ist schon beachtlich.
Boah, diese eine Szene mit Heuser im Wahnsinn. Strafraum.
So, und ich weiß nicht, ob ich so eine Kombination im Eintrachtstadion schon mal gesehen habe. Also ich übertreibe jetzt leicht, aber das war schon echt cool auf engstem Raum. Also das war ja fast wie, als wäre hier Barcelona gewesen.
War's. Ja, leider ging der Ball dann drüber, meine ich. Dann gab es ja nochmal die Szene Conte-Heuser, bei der dann der Kieler Verteidiger noch dazwischen geht. Das wäre der eigentlich verdiente Siegtreffer gewesen. Er fiel leider nicht. Mhm. Und so war es dann eben nur ein Punkt gegen Kiel.
Ja, 2 zu wenig nach dem Spiel.
Ja.
Aber freuen wir uns trotzdem daran, dass sie wieder ein gutes Spiel gemacht haben. Und das kann man, glaube ich, nicht wegreden. Und ich glaube, das wird ihnen auch Selbstvertrauen geben.
Ja. Auch ein Joe Gomez als rechter Schienenspieler hat es in die Kicker-Elf des Tages geschafft.
Herzlichen Glückwunsch.
Und ich finde, mit dieser Rolle tut die Eintracht ihm ganz gut, weil er so ein bisschen aus diesem Fokus, ich bin ein Offensivspieler, raus ist, weil er nicht mehr an Toren oder Vorlagen gemessen wird, erstmal. Und ja, er kann da seine Laufstärke ausspielen, er kann die Linie rauf und runter atzen und hat es im Duell der US-Amerikaner gegen Tolkien ziemlich gut gemacht.
Absolut, habe ich nichts hinzuzufügen. Da hatten Leo und ich letzte Woche, glaube ich, auch schon mal kurz drüber gesprochen. Sehe ich absolut genauso. Und das ist ja immer das Problem gewesen. Alle haben dann gesagt, naja, aber der trifft das Tor nicht und der ist dann zu verspielt und so. Und ist durchaus einer, der 1-gegen-1 gehen kann. Manchmal dribbelt er vielleicht ein bisschen zu viel, aber er kann eben genau auf dieser Position seine Stärken einbringen und vielleicht hilft ihm persönlich das auch. Nicht nur, dass von außen dieser Druck ein bisschen weggeht, wo alle denken, na, der muss aber auch mal ein Tor machen, sondern vielleicht auch für sich selbst. Mhm. Weil das eben dann dort nicht seine primäre Aufgabe ist, sondern da kann er ackern, da kann er stratzen, da kann er den Gegnern auf die Nerven gehen. Das hat er gegen Kaiserslautern auch schon wirklich gut gemacht. Und manchmal ist so ein Positionswechsel ja Gold wert, wenn du die richtigen Leute dafür findest, beziehungsweise für die Leute dann den richtigen Spot findest. Hat mir sehr gut gefallen.
Das Braunschweiger Paradebeispiel ist immer Norman Teuerkauf, der als junger Linksverteidiger hier nicht so richtig durchgestartet ist und dann hat ihn Thorsten Lieberknecht einfach mal auf die 6 gestellt.
Ja. Und da hat er dann noch das ein oder andere Spiel gemacht, nicht nur Braunschweig. Ja.
War nicht so schlecht, die Idee.
Absolut, ja.
Wie fandst du denn Heiner Backhaus' Wechsel in diesem Spiel? Also klar, es war natürlich eine Sondersituation durch Platzverweis Nummer 1 und Platzverweis Nummer 2 auf Seiten der Kieler. Da hat sich die Statik des Spiels doch mehrfach verändert. Aber ja, es kamen dann eher die Jungen rein und die erfahrenen Offensivspieler durften draußen schmoren.
Ja, hatte ich mich tatsächlich auch ein Stück weit drüber gewundert. Er hat dann vorne Sidi Sané und Robert Ramsack gebracht. ich weiß nicht, ich meine, er sieht die jeden Tag im Training, Sidi Sané bleibt weiterhin festzuhalten, dass das mit Sicherheit ein guter Dribbler ist und dass der Potenzial mitbringt. Aber ihm scheint dann doch irgendwie so der letzte Punch zu fehlen. Ist auch mal so ein Powerwort. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Er ist dann, manchmal hat man das Gefühl, ihm fehlt dann so ein Stück weit die Durchsetzungskraft und vielleicht auch der Wille, wenn man es so sagen will. Da ist jemand wie ein Fabio Kaufmann zum Beispiel, hat halt schon gezeigt, dass er genau sowas mitbringt. Auf der anderen Seite hat sich das Spiel halt auch stark verändert. Ne? Es ist, wenn die nach vorne spielen, dann ist da schon einfach echt eine Menge Tempo mit drin. Gerade in solchen Umschaltmomenten und wenn du dann Conte und Yadimchi da vorne mit am Start hast. Und Yadimchi war ja am Anfang auch noch drauf, als Sané reinkam.
Aber ich würde so einen Kaufmann gerne mal wieder sehen.
Ja, nicht auf der Position.
Schiene, genau. Sondern
das,
weiter vorne, der. Du kannst dich bei dem ja eigentlich immer drauf verlassen, dass was passiert. Dass
er bringt
in die
zumindest
Abschlüsse bringt, kommt, dass er dribbelt, dass er kämpft, beißt, was auch immer.
Zumindest bringt er immer Energie mit. Er ist in der Lage, 1 gegen 1 zu gehen. Und auf der rechten Schiene ist er mit seinen Qualitäten verschenkt. Ja. Das kann er mal machen, aber so richtig aufblühen kann er da nicht. Und deshalb, ein bisschen gewundert habe ich mich schon. Also vielleicht wäre das auch mal eine Variante gewesen, gerade für so eine Spielphase. War aber nicht so. Willst du machen.
So, jetzt geht's Freitag nach Dresden. Tabellenvorletzter, zuletzt gegen Kaiserslautern verloren. Ohne Lennart Grill, der ja mit einer schweren Knieverletzung ausfällt. Also bei allem Hohn und Spott, den er hier ertragen musste, trotzdem gute Besserung.
Absolut, auf jeden Fall.
Hast du eine Meinung zu Dresden, Tobi?
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, gerade in Dresden zu spielen ist, glaube ich, immer schwierig aufgrund der Kulisse und es ist eben auch eine Mannschaft und das hatten wir jetzt gerade schon ein paar Mal, die zumindest immer wieder punktet auch in der Liga. Also du hast halt dieses Jahr zumindest im Moment noch nicht diese Gegner, wo du sagst, okay, die sind abgeschlagen, die sind wahrscheinlich nicht konkurrenzfähig in der Liga, so wie es vergangene Saison Regensburg gewesen ist und sich dann auch Ulm später als solcher herauskristallisierte, wobei Eintracht dagegen diese Teams überhaupt nicht gepunktet hat.
Nicht gewonnen hat.
Aber nochmal, ich glaube, das ist in dem Moment erstmal wurscht, wenn sie jetzt es schaffen, ihre Leistung zu konservieren, die Braunschweiger, dann brauchst du da keine Angst haben von denen. Also bin ich fest von überzeugt, dann kannst du auch in Dresden gewinnen.
Und da ein Dreier, dann
das wäre big.
Sieht's das wäre schon big ein bisschen time. Rosiger aus wieder in der Tabelle.
Das ist so.
Tobi, willst du einen Tipp abgeben?
2-0, Sieg. Oh nee, das jink ich, 2-2, sage ich noch schnell.
Gut, ich sag, Eintracht gewinnt 2-1 in Dresden. Und dann sind wir auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen.
Fast, aber nur fast. Willst du noch einen Hinweis geben?
Ja, es kann sein, dass diese Woche noch eine Spezialfolge Studio Blau-Gelb kommt mit einem Spieler, der jetzt unfreiwillig Zeit hat. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer das sein könnte.
Wer könnte das sein? Genau. Wir hoffen darauf, dass das klappt. Und dann hört er vielleicht, ob ihr wollt oder nicht, diese Woche nochmal von uns.
Okay, dann viel Spaß in Dresden und bis dahin. Ciao, ciao.